So. Dass die Heizung nicht geht, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Irgendwie ist da etwas nicht gut. Ich habe mich eigentlich zuerst gefreut auf die heutige Predigt, Markus 8. Im Zusammenhang mit dem Buch vom Fruchtenbaum, das geht jetzt heute nicht mehr so um das, aber in diesem Zusammenhang ist mir das Kapitel richtig lieb geworden. Da habe ich mal eine Andacht gemacht in daheim über das Kapitel, weil ich gerade im Markus-Evangelium bin dort. Und hat mir gedacht, oh, das ist jetzt eine gute Andacht gewesen, schön gewesen. Ich freue mich darauf, das als Predigt zu bringen. Ich habe noch selten so knorzet an einer Predigt wie diese Woche jetzt. Ich hoffe, es gäbe kein Knorz. Markus 8. Wie geht Jesus mit Menschen um? Es gibt in diesem Kapitel verschiedene Menschengruppen, die Jesus ihnen begegnet. Und mit jeder Gruppe geht er anders um. Und am Schluss fragt er, dir aber, für wer haltet ihr mich? Und das ist heute mein Hauptgedanke. Und das ist mein Hauptgedanke an dich. Du aber, für wer haltest du Jesus? Was ist er für dich? Markus 8 ist etwa Mitte von diesem Evangelium. Es hat 16 Kapitel in Markus. Der Markus ist kurz und prägnant. Das ist eigentlich super an ihm. Und in diesem Kapitel auch, es ist zwar ein bisschen verrückt, das ganze Kapitel 8, weil ich in einer Predigt ein bisschen erzähle darüber. Und ich werde es am Anfang sogar noch in Kontext stellen. Und ich habe gedacht, Markus, Evangelium, wir reden über die Zeit, wo Jesus auf der Erde gelebt hat. Markus ist eben die gute Nachricht, frohe Nachricht, eines von diesen vier Evangelien. Und das Kapitel 8 steht fortan, das Kapitel 7, wo Jesus sich mit den Pharisäern ganz stark auseinandersetzt und ihnen sagt, ihr tut mit eurer Überlieferung das Wort Gottes aufheben. Das ist eine starke Kritik. Und das haben die Pharisäer gar nicht vertreten. Spätestens von diesem Zeitpunkt an, schon vorher eigentlich, haben sie entschieden gehabt, Jesus darf nicht der Messias sein, der fährt uns zu fest an Karren. Wir müssen das abändern, wir müssen dem Volk irgendwie erklären, dass er nicht ist. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Sie haben ihn ganz klar abgelehnt. Obwohl sie von der Schrift her hätten müssen wissen, dass sie nichts dazu dürfen tun. Das steht nicht nur in der Offenbarung. Man soll nichts dazu tun und nichts davon wegnehmen. Das steht auch noch zum Beispiel in der Sprüche 30, Vers 6. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Und jetzt sagt mir Jesus das. Ihr hebt das Wort Gottes auf mit eurer Überlieferung, mit dem, was ihr dazu schreibt, was ihr dazu gemacht habt. Und das ist natürlich ganz eine harte Kritik. Ganz am Schluss von Markus 8 redet Jesus über die Nachfolge, werden wir auch noch machen, und das ist doch recht hart dort. Und darum bin ich froh, kommt nachher Markus 9. Eine so richtige tiefe Ermutigung. Erstens sagt er, dass das Reich wird kommen. Einige von euch werden nicht sterben, ihr werdet das Himmelreich noch sehen kommen. In Macht, er redet von Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgossen wird. Sie meinen wahrscheinlich, das Friedensreich mit Jesus als König kommt also noch. Aber es ist nicht das gemeint, es ist Pfingsten gemeint. Und dann nimmt er drei Jünger mit auf den Berg der Verklärung und sie dürfen einen Blick in die Herrlichkeit tun. Wenn es in diesem Leben darum geht, uns selber zu verlügnen, anstatt zu verwirklichen und das Kreuz auf uns zu nehmen, dann tut es gut, zwischen ihnen einen Blick dürfen in die Herrlichkeit zu werfen. Und Jesus hat das drei von seinen Jüngern erlaubt. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich gerne die ersten 9 Verse von diesem Kapitel mal lesen. Die letzten Verse lesen wir dann auch und zwischen ihnen einfach ein paar Passagen. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. So kurz gesagt, Jesus muss unheimlich vollmächtig predigt haben, dass das einfach so gegangen ist, dass er das hätte können. 3 Tage lang predigen und die Leute sind bei ihnen geblieben. Und sie sind nicht weggegangen. Wenn ich da mehr versteigen mal einfach 3 Tage lang zu predigen. Ich glaube, nach 2 Stunden wären die Freundlichsten nicht mehr da. Aber ja, Jesus hätte das können. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen, 7. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt, und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. 4000, die da gegessen haben. Jesus hat das Brot vermehrt, hat ihnen die Nahrung gegeben. Und das verblüfft mich. Er konnte 3 Tage reden und Wunder tun, und das Volk ist ihm an den Lippen gehangen. Die sind nicht heim. Vielleicht haben sie für den ersten Tag noch so etwas zu essen gehabt, für den zweiten vielleicht noch ein paar Restchen, aber dann ist dafür runter gewesen. Und jetzt sagt Jesus, ich kann die nicht heim lassen. Die sind schwach für den Heimweg. Und sie sind in der Einöde. Es ist da gerade kein Supermarkt in der Nähe. Was machen wir jetzt? Wir können denen nicht zu essen geben. Ja, was hat er? 7 Brötli. Und es ist schön, dass für Gott meine kleinen 7 Brötli als Gabe länge. Und er kann etwas Grosses daraus machen. Wo längt für die Menschen, die drumherum sind. Das kann er bei jedem von uns. Wenn wir ihm unsere Gaben zur Verfügung stellen und seien die noch so klein, dann kann er etwas Wunderbares daraus machen. Und das ist fantastisch, wenn wir das so dürfen erleben. Und jetzt schnell, in welcher Gegend das passiert, es ist noch recht schwierig, eine vernünftige Karte vom See Genezareth zu finden. Oder das Galiläische Meer, wie das auch etwa heisst. Wobei Meer ist schon gerade ein bisschen hochgegriffen. Ist auch ein kleiner als der Thunersee. See Genezareth, wir werden heute noch von Dalmanuta reden. Oh, Entschuldigung. Das ist hier. Irgendwo zwischen Magdala und Tiberias, vielleicht auch ein bisschen nördlich von Magdala, man ist nicht ganz sicher, wo Dalmanuta ist. Das findet man heute nicht mehr. Magdala ist die Ortschaft, wo Maria Magdalena herkommt. Darum heisst es Magdala. Sie kommt von Magdala, Maria Magdalena. Und wir werden auch noch von Bethsaida hören, wo nach meinem Dafürhalten östlich vom Jordan liegt und nicht dort, wo sie auf der Karte eingezeichnet ist. Und da sind sie mit dem Schiff hin und her gefahren. Wir werden noch dazukommen zu diesen Orten. Ganz im Norden sehen wir noch Caesarea Philippi. Gibt es heute auch nicht mehr, aber die Ortschaft, die früher so geheissen hat, liegt heute in Syrien. Das ist nicht mehr in Israel. Es ist ganz, ganz nah an Grenzen, aber es ist heute in Syrien. In dieser Gegend ist Jesus jetzt mit den Jüngern unterwegs. Und wir werden in diesem Kapitel 8 sehen, dass sie 2-mal übers Meer fahren miteinander. Und jetzt nach dieser Speisung von diesen 4000 sitzt er ins Boot. Das ist vielleicht in Bethsaida gewesen oder auf dieser Seite dort, wo jetzt eben Syrien oder im Süden der Jordanien wäre. Und sie fahren über den See und kommen nach Dalmanuta, an die Westseite vom See Genezareth. Und da kommen Pharisäer auf ihn zu. Und die kommen eigentlich nur, um zu streiten, um etwas zu fordern und um ihn zu versuchen. Das ist jetzt ganz eine andere Menschengruppe. Das ist nicht mehr eine Menschengruppe, die sein Mitleid braucht. Das ist eine Menschengruppe, die eine härtere Behandlung braucht. Sie fordern Zeichen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, geht es denen eigentlich noch? Die sehen nichts als Zeichen, oder? Jesus hat genug Wunder und Zeichen gemacht. Hunderte von Kranken hat er schon geheilt, bis zu dieser Stelle da hier. Aber sie fordern Zeichen. Für was? Um ihn zu versuchen. Das haben sie schon immer gemacht. Oh, würde er auch am Sabbat heilen? Ist ja verboten am Sabbat, oder? Auch so Sättigungszeug haben sie von ihm schauen und wissen, haben ihm Fangfragen gestellt. Jesus ist nie reingefallen. Er hat ihnen manchmal Antworten gegeben, wo sie selber völlig sprachlos sind geblieben und nicht gewusst haben, was sie jetzt damit machen sollen. Aber sie streiten mit ihm. Sie wollen nicht, dass er der Messias ist. Es ist ganz klar, er darf nicht der Messias sein. Er, der ihnen gesagt hat, ihre Überlieferungen und Gesetze, wo sie so streng drauf schauen, das Wort Gottes aufheben. Also muss man ihn vor dem Volk zu Fall bringen, damit das Volk merkt, das ist nicht der Messias, auch der macht Fehler. Es ist ihnen nie gelungen, aber sie probieren es immer wieder. Ihnen, wo die Überlieferung wichtiger ist als das Wort Gottes, müssen wir auch darauf aufpassen, dass wir das Wort Gottes in der Mitte behalten. Es gibt genug grosse Denominationen, die anders dazu dichten. Wir müssen auch noch zur Maria beten. Oder wir können von den Heiligen noch gute Werke abkaufen. Dann kommst du schneller in den Himmel und bist weniger lang im Fegfeuer. Wo ist echt das Fegfeuer? Das steht nie in der Bibel. Also es gibt heute genau das Gleiche wie damals. Es wird zu der Bibel dazu gedichtet. Und wir müssen aufpassen, dass wir bei der Wahrheit von der Bibel bleiben. Und Jesus macht etwas ganz Besonderes mit diesen Pharisäern hier. Er sagt, ihr wollt ein Zeichen, euch gebe ich kein Zeichen mehr. Und er hat es lassen da. Also wenn wir jetzt denken, Jesus ist immer nur lieb, lieb und gütig, dann müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Menschengruppen, wo Jesus sagt, euch sage ich nicht mehr. Und er lässt es lassen da. Er hat gewusst, die haben bereits entschieden, wer ich bin. Und sie lehnen mich ab. Sie haben zwar gesehen, dass ich der Messias bin, aber sie wissen es bewusst nicht. Und darum lässt er sie stehen. Er steigt wieder ins Boot und fährt mit dem Boot zurück nach Bethsaida. Und unterwegs passiert etwas ganz Lustiges auf dieser Bootsfahrt. Die Jünger haben nur noch ein Brot. Und wenn man so überlegt, dass die jetzt über den ganzen See gerudert sind und jetzt haben sie ein bisschen gestritten mit den Pharisäern und jetzt müssen sie wieder zurückrudern, das gibt schon Hunger, oder? Und jetzt haben sie nur noch ein Brötchen. Und jetzt fährt Jesus an und redet zu ihnen und sagt, hütet mich vor dem Sauerteig von den Pharisäern und von den Herodianern, die zum Herodes stehen. Also die Herodianer und die Pharisäer haben sich mindestens in einem Punkt gefunden, gegen Jesus zu sein, oder? Hütet mich vor dem, was die sagen. Ihre Lehre ist nicht gut. Der Sauerteig, der durchtrinkt den ganzen Teig. Ein bisschen Lüge kann die ganze Wahrheit kaputt machen. Passet auf vor dem. Aber die Jünger verstehen es nicht, was er ihnen sagt. Sie denken, oh, jetzt redet er von Sauerteig, weil wir nur noch ein Brötchen bei uns haben. Und Jesus merkt, was sie denken. Und dann sagt er ihnen, warum versteht ihr das nicht? Und warum begreift ihr es immer noch nicht? Habt ihr immer noch euer verhärtetes Herz? Und das hat mich auch berührt. Ein verhärtetes Herz kann im Weg stehen, für Jesus zu begreifen. Für wirklich zu glauben. Wenn wir einfach egoistisch auf uns schauen, haben wir ein verhärtetes Herz. Und dann will der Glaube nicht so recht Wurzeln schlagen und kann nicht wachsen. Es verhärtet das Herz. Und das sagt er seinen Jüngern, sie sind nur noch seine Jünger mit ihm im Boot. Das ist sonst niemand da. Denen muss er das sagen. Aber er fängt an zu erklären. Und er erklärt ihnen die Sachen. Am Schluss sagt er, warum seid ihr denn so unverständlich? Er fragt sie, ihr habt doch erlebt, dass ich 5000 Menschen ernährt habe. Mit 5 Brötli und 2 Fischli. Wie viel ist übrig geblieben denn? Dann haben sie gesagt, 12 Körbe voll, oder? Für jeden jüngeren Korb voll ist vorgeblieben von 5 Brötchen und 2 Fischen. Schon nur damit hätten wir unsere liebe Mühe, oder? Das zu machen. Aber die haben 5000 ernährt. Und bei diesen 4000 jetzt gerade vorhin, wie viel ist vorgeblieben? Ja, 7 Körbe voll. Ja, also, warum seid ihr denn so unverständlich? Glaubt doch, dass ich der Messias bin. Das ist eigentlich seine Botschaft. Und jetzt sehen wir die Güte von Jesus. Er gibt die Jünger nicht auf. Jetzt kommt er nach Bethsaida Und da bringen ihm die Leute von dieser Stadt einen Blinden her. Und bitten ihn, den Blind doch zu heilen. Und Jesus macht das. Es stehen da ganz, ganz schöne Sachen da drin. Zum Beispiel, er nahm den Blinden bei der Hand. Das ist ja so schön. Wenn einer selber nicht kann, aber gern will, dann nimmt ihn Jesus gern bei der Hand. Er lässt nicht alle stehen, längstens nicht. Er weiss schon, welche er stehen muss und welche er helfen kann. Er nimmt den Blind bei der Hand, für ein bisschen zur Stadt auszugehen. Allein werden sie wohl nicht sein. Die Leute laufen ja nach. Er kann gar nicht allein sein und man will wieder ein Wunder sehen. Also man lässt sie sicher nicht allein einfach gehen. In der Schlachterbibel steht etwas Komisches. Er spie ihm in die Augen. In der NGU steht es viel schöner. Er benetzte seine Augen mit Speichel. Er hat offenbar ein bisschen Speichel genommen. Auf alle Fälle hat der Blind gemerkt, er lenkt mich an. Er legt mir die Hände auf. Und jetzt passiert etwas Komisches. Es ist noch nie ein Wunder so passiert wie das da. Und keins mehr ist so passiert. Wenn Jesus ein Wunder hat gemacht, dann hat er ein Wort gesagt oder einen angelenkt oder irgendwie so etwas. Und er ist gut gewesen. Auf einen Klapp ist es gut gewesen. Und hier nicht. Und offenbar will das Jesus ganz bewusst. Er fragt ihn nämlich, was siehst du jetzt? Er hat gewusst, er sieht noch nicht gut. Ich soll es mal erzählen. Und er sagt, ja, ich sehe Leute, als würden Bäume rumlaufen. Ich kann als Brillenträger mir das sehr gut vorstellen. Ich muss nur Brillen abziehen, dann sehe ich auch Leute, die wie Bäume rumlaufen. Das ist einfach so ein bisschen verschwommen. Du siehst zwar vielleicht noch, es sind Leute, aber ja, wer, das siehst du schon lange nicht mehr. Und irgendwie so ganz verschwommene Konturen und weil es sich bewegt, sind es auch Leute und nicht Bäume. Aber ja, er sieht noch nicht gut. Und Jesus legt ihm ein zweites Mal die Hände auf. Und sagt, was siehst du jetzt? Und jetzt hat er alles ganz deutlich gesehen. Jetzt ist gut. Erst beim zweiten Mal. Und ich glaube, das ist nicht einfach für nichts. Jesus war jetzt gerade mit seinen Jüngern auf dem Schiff und hat sie müssen fragen, warum versteht ihr es immer noch nicht? Und jetzt zeigt er ihnen, müsst keine Angst haben. Ich länge euch auch noch ein zweites Mal an. Wenn es muss sein, ein drittes Mal. Ich werde euch so noch ein viertes Mal erklären, wenn ihr so eine lange Leitung halt habt. Aber für euch bin ich gern da, weil ihr wollt ja glauben. Also mache ich das halt zwei oder dreimal. Es gibt einen Ausleger, der geschrieben hat, die zwei Schritte deuten vielleicht auch auf die Auferstehung und auf die Pfingsten her. Finde ich noch einen schönen Gedanken. Bei der Auferstehung heisst die Jünger immer noch nicht so wirklich glauben können. Und noch, wo sie gegen Ölberg gelaufen sind, nach 40 Tagen, wo Jesus unter ihnen war und als Auferstandener gelebt hat, war ihre Frage an Jesus gewesen. Jesus ist ja dort, gegen Himmel aufgefahren. Und an diesem Tag fragen sie ihn noch, tust du jetzt das Königreich aufrichten? Sie warten immer noch auf das. Und Jesus muss noch einmal sagen, nein, das ist noch nicht dran. Das haben sie nicht können glauben. 10 Tage später, Ausgießung vom Heiligen Geist, Pfingsten. Und dann sie aus diesen Jüngern, wo furchtsame Männer waren, die auch Fehler gemacht haben, plötzlich mutige Männer wurden, die ihr Leben für die Botschaft riskiert haben. Die meisten haben es deswegen verloren. Aber sie haben sich eingesetzt, ohne Furcht, und haben es durchgezogen bis zum Schluss. Nach der zweiten Erklärung ist es da gegangen, wo sie den Heiligen Geist bekommen haben. Dünkt mir auch noch ein schönes Bild. Aber Jesus zeigt seine Güte hier. Wenn ihr mehr als eine Erklärung braucht, aber weit glauben, ich gebe euch gern mehr als eine Erklärung. Und wir alle, die im Christenwandel sind und als Christen, als Gläubige durchs Leben gehen, wissen, dass wir immer wieder etwas müssen verstehen. Dass uns Jesus manchmal durch Situationen führt, die Leiden bedeuten, die wir nicht gut verstehen. Und hinten drin merken wir vielleicht, warum. Er hat uns etwas gelehrt, er hat uns wieder ein bisschen näher zu sich gezogen. Und jetzt, wo er das Wunder da hat, wandert er mitten von Bethsaida weg, gegen Norden, gegen Caesarea Philippi rauf. Und auf dieser Wanderung fragt er sie jetzt selber. Für wer halten wir eigentlich die Leute? Und sie geben ihm die Antwort, ja, die einen sagen, du seist der Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Die anderen sagen, du seist der Elia, der wieder auf die Erde gekommen ist. Und noch andere sagen einfach, irgendeiner von den grossen Propheten ist jetzt wieder geboren worden und wieder unter uns. Da hat er gesagt, ja, gut, und dir selber. Für wer haltet ihr mich? Und das ist auch wieder typisch für Markus. Im Markus-Evangelium sagt der Petrus nur, du bist der Christus. Das lenkt. In einem anderen Evangelium steht, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eigentlich ein Pleonasmus. Da sagt man zweimal das Gleiche. Der Christus ist der Sohn vom lebendigen Gott, sonst ist er nicht der Christus. Und Markus lenkt das. Du bist der Christus. Ist ganz klar. Könnte man meinen. Es ist einmal offen, ein bisschen mehr als halb klar, bei Petrus und bei den Jüngern. So wie man aus den weiteren Geschichten merkt. Aber sie wissen, das ist der Messias. Sie haben genug gesehen, sie haben genug erlebt, er hat ihnen auch genug erklärt. Das wissen sie. Interessant ist, dass Jesus sagt, sagt das nicht weiter, das hat euch der Geist Gottes offenbart. Warum nicht weiter sagen? Die Leute, die wollen glauben, werden es selber merken. Und die nicht wollen glauben, bei denen nützt es nichts. Das Bekenntnis von Petrus, das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. In diesem Kapitel, wo so viel passiert. Und jetzt gehen sie weiter. Und jetzt, wo sie wissen, dass Jesus der Christus ist, jetzt gehört eben auch dazu, was ist denn die Aufgabe von diesem Christus? Was ist denn seine Mission? Ein Messias seine. Warum ist denn der da? Und jetzt tut er ihn das erste Mal erklären, dass er viel muss leiden. Dass er verworfen wird von der geistlichen Obrigkeit. Dass er sogar tot wird und nach 3 Tagen wird er verstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Er hat ihn das jetzt wirklich offen erklärt. Und das passt mir nicht. Dass er Herr soll leiden und sterben, das ist ja eine schöne menschliche Regung, als ihnen das nicht passt. Und der Petrus wehrt ihm und sagt, nein, Herr, das soll dir ja nicht passieren und wir werden dich verteidigen und weiss ich nicht was aus. Und Jesus muss ihm sagen, weiche von mir, Satan. So ein Herzwort. Er wird ihm sagen, das sind teuflische Gedanken, die du hast. Mal, ich muss leiden. Ich muss sterben. Ich muss meine Mission auf dieser Erde erfüllen. Für das bin ich gekommen. Man könnte es im Alten Testament noch lesen, für was aus der Christus kommt. Jesaja 53 haben wir im Karfreitag gehört. Der Petrus hat ihm es wehren, ich kann es so gut verstehen. Man will den Herr, wo man sein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, nicht verlieren. Das ist ja klar. Aber irgendwie haben sie noch nicht ganz begriffen, wer der Christus ist und was er wird machen. Und nachdem, was er ihnen hier erklärt hat und sie jetzt schon ein bisschen verwirrt sind, fährt Jesus eigentlich gerade weiter. Und da kommt er zu der Stelle, wo auch für uns Gläubige heute gilt und wo eine recht schwierige Stelle ist. Es fällt an in der Bibel, im Vers 34, Kapitel 8, mit deren Aussage, und Jesus rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich. Also alle, nicht nur gerade seine Jünger, sondern die Volksmenge auch. Und jetzt könnte man sagen, macht er wie einen Aufruf, wie wir selber bei den Evangelisationen machen, macht man am Schluss noch einen Aufruf, oder? Und Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Habt ihr so einen Aufruf von einer Evangelisation schon mal gehört? Ich mache mich nicht so besinnen. Man hört eher, du kannst bei Jesus deine ganze Sündenlast abladen und dann bist du frei und kannst wieder leicht durchs Leben gehen. Das ist nicht falsch, es ist auch richtig. Man tut einfach die positive Seite betonen. Man will ja Leute fürs Evangelium gewinnen, oder? Und Jesus sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, verleugnet euch selber. Das ist komplett das Gegenteil vom heutigen Zeitgeist, oder? Heute sagt man, du dich selber verwirklichen, das musst. Gibt so super Sprichwörter, oder? Jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Musst halt das Leben selber in die Finger nehmen und etwas daraus machen und das ausprobieren und jenes noch ausprobieren und dieses machen. Der bist gut, oder? Nein, verleugne dich selber. Tu nicht den in den Vordergrund stellen. Nimm das Kreuz auf dich von der Selbstverleugnung und folg mir nach. Jesus hatte einen schweren Weg gehabt. Er hatte schon Leute gehabt, die zu ihm gehalten haben. Aber er hatte sehr viele Gegner gehabt. Einmal lesen wir sogar in einem Evangelium, dass seine Familienangehörigen ihn neu wollten rausreissen, weil sie gedacht haben, jetzt ist er doch ein bisschen übergeschnappt. Jetzt ist es nicht mehr gut mit ihm. Die eigenen Angehörigen. Jesus hat Schweres erlebt in seinem Leben auf dieser Welt. Und wenn wir als Gläubige leben, erleben wir unter anderem auch Schweres. Das müssen wir uns eigentlich darauf gefasst machen. Es gibt Gegenwind, wenn du gläubig bist. Es gibt es einfach. Oft von anderen Menschen, oft von gewissen Situationen. Bei uns in der Schweiz ist das noch überhaupt nicht schlimm. Es gibt Glaubensgeschwister, die in Ländern, die verlieren ihren Job. Die dürfen nicht einmal studieren, weil sie Christen sind. Die haben überhaupt keine Gelegenheit, irgendeine Karriere zu machen. Oder wenn sie schon einen Beruf haben, können sie ihn wegen dem Glauben verlieren. Sie können ins Gefängnis da werden, sie werden gefoltert und umgebracht. Das gibt's. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und folge mir nach. Und dann kommt eigentlich eine ganz besondere Aussage. Wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Also wenn du ganz egoistisch auf dich schaust, dann läufst du ins Leere. Dann hast du zwar vielleicht das Gefühl, im Moment, oh ja, das sind Highlights, oh, habe ich etwas Superes erlebt. Und das ist sensationell. Und so nach ein paar Mal merkst du, wow, ist eigentlich hohl. Und ich finde nicht eine wirkliche Befriedigung. Es ist nicht das, was mich erfüllen kann. Wer aber sein Leben verliert, um Jesu Willen und um den Willen vom Evangelium, der wird es retten. Das sagt er noch am Ende von diesem Kapitel 9. Kapitel 8, Entschuldigung. Der Weg scheint eigentlich widersprüchlich. Aber doch ist es wahr. Wenn Jesus soll dürfen, der Christus sein, der Herr über mein Leben, dann muss ich mir schon ein bisschen aufgeben. Sonst bin ich ja der Herr über mein Leben. Dann muss ich ihm die Leitung abgeben, ihm mein Vertrauen schenken, ihm glauben, dass er es gut meint, ihm nachfolgen, mir an das halten, was da im Wort Gottes steht, weil ich weiss, das ist gut gemeint. Er will uns damit nicht Freude verderben, mit dem Wort Gottes. Er will uns leiden, durchs Leben bewahren und uns einen tiefen Inhalt geben. Eigentlich schön. Aber weil das so schwer war, bin ich sehr dankbar, wie es in Markus 9 weitergeht. Einige von euch werden nicht sterben, sagt er, bevor das Reich Gottes werden die Kraft sehen kommen, das haben sie eben an der Pfingsten dürfen erleben. Und dann geht er auf den Berg von der Verklärung. Und auf dem Berg von der Verklärung sehen drei Jünger, wie er in der Herrlichkeit wird sein. Sie sehen der Mose und der Elia bei ihnen und die reden miteinander. Und sie erleben dort, dass der Mose und der Elia mit ihm reden über den Ausgang von seinem Leben, wo das wird nehmen in Jerusalem. So steht es im Lukas. Sie reden über seinen Tod. Sie ermutigen, den Weg bis zum Schluss zu gehen. Weil nachher kommt die Herrlichkeit, nicht nur für Jesus, sondern für alle, die auch an ihn werden glauben. Ermutigungen nach dieser, sage ich jetzt mal, ernüchternden Botschaft vorher, wenn ihr mir nachfolgen wollt, verleugnet euch selber, nehmt euch ein Kreuz auf sich. Aber dann schenkt ihr einen Blick in die Herrlichkeit, kommt wieder vom Berg oben runter mit diesen drei Jüngern, hat ihnen auch gesagt, sagt es noch niemandem, auch den anderen Jüngern nicht, bis ich dann auferstanden bin. Und dann haben die ja miteinander diskutiert, was ist das, auferstehen? Sie haben es immer noch nicht begriffen. Und dann kommen sie runter und da unten streiten schon wieder Pharisäer mit den Jüngern. Und es ist ein Vater da mit einem besessenen Bub und der ist stumm, der kann nicht einmal reden. Und es ist ganz klar ein messianisches Wunder, wenn einer aus einem stummen Besessenigen den Geist austreiben kann. Das haben wir auch schon gesehen und Jesus macht es. Wieder ein Beweis, ich bin der Christus, müsst nicht mehr warten, ich bin's. Und was mich der da wieder so schön dunkt, wenn er den Vater behandelt, oder? Der Vater sagt zu Jesus, wenn du etwas kannst, dann mach mein Kind gesund. Stell dir noch mal vor, oder? Das sagt der Jesus, wenn du etwas kannst. Und Jesus sagt, wenn ich etwas kann. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Und der Vater ruft aus, ich glaube doch, aber hilf meinem Unglauben. So sind wir manchmal auch, oder? Herr, ich habe da so eine grosse Not und du hast seit Jahren schon nichts gemacht. Ich kann fast nicht mehr glauben, dass du das noch lösen könntest. Hilf meinem Unglauben. Ja, das brauchen wir manchmal. Und was macht Jesus? Er hilft am Unglauben. Wenn einer will, hilft er ihm. Das ist bewegend, das zu sehen. Wenn wir schnell ein bisschen drüber gehen, noch einmal, am Anfang, bei dieser Speisung der 4000, ist Jesus einfühlsam, barmherzig mit dieser Volksmenge. Ich könnte jetzt nicht gerade behaupten, dass mir das Bild besonders gefällt. Das Einzige, was mir daran gefällt, ist, dass man im Hintergrund viel Leute sieht. Und mit 7 Brötchen haben sie die genährt, oder? Und man sieht, dass hinter der Gruppe noch einmal eben auch so viele Leute sind. Das sieht wirklich nach 4000 aus. Mit den Pharisäern ist er hart. Er lässt sie stehen. Wenn ihr es besser wisst und nicht weit glauben, ihr habt meine Wunder gesehen. Fragen dürft ihr schon, aber nicht für mich zu legen, sondern für eine Antwort zu bekommen. Wenn es nur ist, für mich vor dem Volk in Misskredit zu bringen, dann lasst es sein. Er ist aber innerlich betrübt, das steht dort. Das berührt sein Herz, wenn er Leute muss lassen stehen, weil sie nicht weit glauben. Mit den Jüngern, gnädig, erklärend, da, wo sie es nicht begreifen, auf dem See, ist natürlich ein Bild und ein Schiff aus der heutigen Zeit, ist ganz klar. Aber er hat sich die Zeit genommen, auf dem See mit den Jüngern zu reden, ihnen das zu erklären, nachher wieder ein Wunder zu tun mit denen, die bedürftig sind, denen offenbart er sich als der Heiland. Der, der gekommen ist, um Krankheiten auf sich zu nehmen. Und der Matthäus zitiert die Jesaja-Stelle und sagt, darum hat er alle geheilt, die er angetroffen hat, damit sich erfüllt, er habe unsere Krankheiten auf sich genommen. Wir können also nicht mit der Erfüllung von dem rechnen, dass er jetzt unsere Krankheiten heute gerade heilt. Das hat er dann zu seinen Lebzeiten gemacht, das ist erfüllt worden. Jetzt haben wir immer geschaut, wie geht Jesus mit anderen um. Wie gehen wir mit Jesus um? Ist er für uns der Christus, der auferstandene Erlöser? Und wenn er es ist, sind wir bereit zu dieser Nachfolge, die wir uns müssen verleugnen, wo wir nicht mehr im Vordergrund stehen, wo nicht zuerst wir kommen, sondern eben zuerst Gott. Unser Kreuz auf sich zu nehmen, wenn das soll sein. Oder schämen wir uns seiner Worte? Paulus hat ja das so schön gesagt, mit dem Vater fast an im Römerbrief, schon im ersten Kapitel sagt er das, im Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Jetzt sagt er noch warum. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das ist noch heute so. Das Evangelium von Jesus Christus ist noch heute Kraft, die rettet. Für jeden, der glauben will, ist es da. Jeder darf es haben. Und dann möchte ich abschließen mit dem Vers aus dem Markus 8, der Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Es ist eine ganz berührende Sache. Ihr dürft sehen, wie viel Geduld Jesus hat. Psalm 103, Vers 8 sagt das auch so schön. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte. Wir dürfen zu ihm kommen, wenn wir ihn nicht verstehen. Er wird uns Schritt für Schritt weiterführen. Das hat er versprochen. Und wir wollen bereit sein, unser Leben zu verlieren, um es zu retten. Tönt komisch, nicht? Aber das eigene Leben hergeben für eine viel bessere Sache, das lohnt sich. Und das mit Jesus, das ist einfach die bessere Sache. Es ist die beste Sache, die wir machen können. Haben wir den Mut dazu? Als ich getauft wurde mit etwa 23, habe ich den Vers bekommen, dass unser ganzes Wesen soll geheiligt werden, der Geist, die Seele und der Leib. Und ein bisschen später, als ich den Vers selber wieder gelesen habe, hat er mir fast Angst gemacht. Weil ich gesagt habe, so weit komme ich nie. Was muss Gott mit mir noch alles machen, dass das stattfindet? Dann heisst es aber am Anfang, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Wir müssen keine Angst haben. Gott kommt schon mit uns an sein Ziel und er macht es auf einen friedvollen Weg. Darum dürfen wir uns ihm anvertrauen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, wo wir ihm dürfen vertrauen. Dass du ein Gott bist, der leidet, wenn man ihn ablehnt. Der sieht, wer als Wort glauben will und immer wieder bereit ist, zu helfen. Für die Leute, die wollen, noch ein Wunder mehr tun, noch eins mehr, das ist dir nicht zu viel gewesen. Noch eines mehr erklären, da bist du gern bereit, wenn wir unsere Herzen dir öffnen. Danke für die Bereitschaft, für die Barmherzigkeit, für die Gnade. Und danke, dass du uns willst führen in unserem Leben und dass das viel zu bessere Leben ist. O Herr, schenk, dass wir es wagen, einfach in deiner Nachfolge zu sein, auf dieses und jenes von unseren persönlichen Wünschen vielleicht zu verzichten, wenn wir merken, das wäre jetzt dran, um ganz dir zu gehören. Schenk, dass wir es mögen hergeben und auf dem Weg gehen, wo du uns führen willst. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, Herr. Amen.